Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Manche Welten scheinen nicht zusammenzupassen. Die Welt des Showbusiness mit seinem Glamour, den roten Teppichen und dem so vergänglichen Ruhm einerseits und die Welt einer Ordensfrau, die ihr ganzes Leben mit Leprakranken in Armut und Angst geteilt hat. Und doch kommen selbst diese Welten manchmal kurz zusammen. Zum Beispiel als die Ordensfrau und Medizinerin Dr. Ruth Pfau den Bambi verliehen bekommen hat. In der Kategorie Stille Heldin. Gefeiert mit minutenlangen Standing Ovations. Wie das wohl für Dr. Ruth Pfau war, habe ich mich gefragt. Und heute haben wir das Glück, dass ich das nicht nur mich fragen muss, sondern die so Geehrte gleich selber fragen kann. Denn Dr. Ruth Pfau, Ärztin als christliche Ordensfrau im Rang einer Staatssekretärin im muslimischen Pakistan, hat in über 50 Jahren dafür gesorgt, dass die Lepra in Pakistan heilbar und fast überwunden ist. Diese Ruth Pfau gibt uns heute die Ehre hier im Domradio in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen, Dr. Ruth Pfau. Wir fühlen uns alle geehrt und ich sowieso. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Domradio Menschen. Zu Gast heute ist Dr. Ruth Pfau. So viel wissen wir schon. Und am Anfang, Ruth Pfau, stellt der Gast sich selber vor. Deswegen bitte, Alter?
Geboren 1929.
Beruf?
September. Beruf? Beruf ist ein bisschen schwieriger zu sagen, aber ich bin Ärztin.
Mhm. Von meinem Vater habe ich gelernt.
Das ist alles so lang her.
Okay.
Von meinem Vater habe ich gelernt, der war wirklich schon ein Grüner, ehe es die gab.
Na.
Konventionen nicht ernst zu nehmen.
Fein. Ohne meine Mutter wäre mein Leben?
Ja, also halb so warm gewesen, wie es gewesen ist, ja.
Medizin habe ich studiert, um?
Menschen zu helfen. Ich hatte einen kleinen Bruder, der starb, weil ich keine Ärztin kriegen konnte, Anna, was ich heute weiß.
Unsere Flucht in den Westen war für mich?
Also das habe ich allein gemacht. Mhm. War für mich ein Abenteuer.
Die Frage nach Liebe und Tod musste ich so dringend beantworten, weil ich sonst?
Ja, sonst hätte ich in meinem Leben keinen Sinn gefunden. Denn das waren die Werte, die auch den Nationalsozialismus überlebt haben, ohne eine Antwort zu geben.
Für mich gab es immer nur alles oder nichts, weil?
Ja, ich bin so angelegt.
Taufen lassen wollte ich mich als? Oder als ich?
Ja, da war ich noch evangelisch. Also an für sich als Initiationsritus.
Die Töchter vom Herzen Maries habe ich mir als Ordensheimat ausgesucht, weil?
Weil sie so viel Freiheit in ihren Konstitutionen haben.
Maria Magdalena von der Wiederkunft habe ich mir als Ordensname gewählt, weil?
Da so viel Liebe drin ist.
Ich wollte die Armut finden. Als ich?
Als ich eintrat, als ich in die dritte Welt flog. Also ich wollte eigentlich Armut leben, aber das ist ja eine schwierige Sache, wenn man nicht in Armut geboren ist.
In dem Moment, in dem ich Mohammed Hassan begegnet bin, habe ich?
In das wüsste ich.
Ja. In dem Moment, als ich im Elendsviertel in Karachi,
oho, es
Mohammed
gibt nämlich,
Hassan, also
es gibt nämlich zwei Mohammed Hassan.
Der erste,
ja. Da habe ich mir gesagt, also so kann das nicht weitergehen.
Lepra ist?
Heilbar.
Der Herrgott hat mich maßgeschneidert für ein Leben in Pakistan, indem er mir?
Ja, vermutlich das Wichtigste, einen genügend Humor gegeben hat, Durchhaltevermögen, und mir hat es einfach Spaß gemacht.
Es ist viel schwerer, daneben zu stehen und zuzusehen, als dabei zu sein und mitzuleiden, weil?
Ja, also wenn man daneben steht und zusieht, da fühlt man sich so total hilflos. Wenn man zupacken kann, ist das was anderes.
Menschen werden Terroristen, wenn?
Wahrscheinlich aus vielen Gründen, ich möchte es nicht vereinfachen, aber wohl, weil sie sonst keinen Sinn in ihrem Leben finden und der ihnen da eben angeboten wird. Da, wenn man Terrorist wird, kommt man ja dann direkt ins Himmelreich.
Hass ist mehr als Feindschaft, weil
es den anderen meint. Also man kann durchaus mit jemandem in Feindschaft leben, aber den anderen doch akzeptieren.
Gott macht keine Ausschussware, ist meine Überzeugung. Weil?
Weil mich das so überzeugt hat, das hat mal ein Drogenabhängiger, den wir von der Straße aufgelesen haben, hat das mal in sein Zimmer groß an die weißgetünchte Wand geschrieben, und ich fand das so schön, dass wir seither als einen unserer Sprüche mitgenommen haben.
Alt werden bedeutet für mich?
Ein neues Abenteuer.
Alt werden bedeutet in Pakistan?
Also das kommt wohl drauf an.
Okay.
Ja, in welcher Umgebung. Mhm. Also im ländlichen im ländlichen Atmosphäre sind die Alten noch sehr angesehen. Und in unserem Projekt heißt mein Altwerden einfach, dass auch 100 Dinge natürlich, aber dass man mich leichter fragen kann.
Ich konnte tausendfach die Erfahrung machen, am Ende geht es doch gut aus, indem ich
bis zum 84. Lebensjahr überlebt habe.
Letzte Frage. Gott ist
unbegreiflich.
Zu all diesen Themen jetzt mehr in diesen 2 Stunden. Im Domradio in der Sendung Menschen ist heute die Ordensfrau und Ärztin Dr. Ruth Pfau zu Gast. Gerade erst hat sie einen Bambi bekommen als stille Heldin und minutenlange stehende Ovationen. Ruth Pfau, der Bambi ist ein Medienpreis, zu dem die ganze Welt des Showbusiness kommt. Glamour und Ruhm und Schönheit. Das ist wirklich komplett das Gegenprogramm zu dem, was Sie Ihr ganzes Leben lang gelebt haben. Und ich kann verstehen, dass Sie bei Ihrer Preisrede gesagt haben, Ihre Welt ist nicht meine Welt. Und mit mir haben Sie heute 58% der Menschen in Pakistan eingeladen, die heute Abend hungrig zu Bett gehen. Was haben Sie gedacht, als diese so ganz andere Welt aufstand und Ihnen minutenlang applaudierte?
Ja, also ich war einigermaßen erstaunt und habe gedacht, also Leute, die kann man doch noch erreichen, und dann solltest du die Gelegenheit auch nicht vorbeigehen lassen. Aus diesem Riesensaal, in dem also 1000 Leute wahrscheinlich gesessen haben, kannte mich keiner. Ja, also da war ich.
Es kannte sie keiner?
Nein, da kannte mich keiner. Also da war ich doch einigermaßen platt und ich habe also auch vor, das nicht ganz so ablaufen zu lassen. Denn, gehen wir in Einzelheiten?
Ja, ein bisschen können wir.
Ja. Denn ich hatte das Gefühl, dass dieser Bambi wirklich nach mehr Inhalt sucht.
Mhm. Okay.
Und da war ich froh, dass ich also da mitsuchen könnte. Mhm. Der Veranstalter hat sich dann auch extra bei mir bedankt, dass ich die Gedanken reingebracht habe. Ja.
Das wäre meine Frage gewesen. Gab es nachher, wenn Sie keiner kannte von den vielen Menschen, gab es nachher Reaktionen, dass die Menschen zu Ihnen gekommen sind und gespürt haben, dass es um was anderes geht?
Massenhaft.
Massenhaft.
Und das hat mir eben wieder, ich meine, ich habe auch den Glamour genossen. Das war ein wunderbares Bett. Und
ja.
Das. Aber das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Auch diese, warum haben die also geklatscht, geklatscht, geklatscht? Ja?
Ja. Ich habe mich gefragt, da ist so ein schwerer, so ein Bronzetier mit Gold verkleidet. Haben Sie das nicht umgerechnet, was dafür ausgegeben worden ist an Materialien, wie viele Kinder davon in Pakistan zur Schule gehen können?
Nee, das ist nur vergoldet.
Naja, immerhin. Davon können ja wahrscheinlich auch.
Also wenn es golden gewesen ist, hätten wir es einschmelzen können.
Ah, okay.
Aber das lässt sich nicht einschmelzen. Das ist auch sehr schwer. Das hat Almas mir immer nach oder vorgetragen.
Hat Ihnen das nicht ein bisschen leid getan, was man damit hätte Schönes machen können?
Also wenn ich so rechne,
okay,
dann ist wirklich jedes Stück Unterwäsche.
Ja.
schon ein Anlass, sich unglücklich zu fühlen. Also wenn ich hier rüberkomme, dann ist das schon eine andere Währung.
Okay.
Ja, und daran muss ich mich gewöhnen, sonst sollte ich nicht kommen.
Das heißt, das macht Sie dann auch nicht traurig? Also wir schauen jetzt hier gerade auf den Weihnachtsmarkt neben dem Dom. Das macht Sie nicht traurig, sowas zu sehen?
Ich erlaube mir nicht, da wirklich durchzudenken.
Okay.
Denn das käme ja doch nichts raus. Ja, ich könnte es ja doch nicht ändern.
Wenn Sie mehr Raum gehabt hätten auf der Versammlung, hätten Sie erzählt von dem, was wirklich zählt, den Menschen?
Nein, ich wäre nicht weitergegangen, wenn da nicht Fragen aufgekommen wären.
Okay.
Ja, und ich glaube, da müsste man was extra anstoßen, um eben die zusammenzubringen, die Fragen haben. Also die Reaktion war tatsächlich erstaunlich.
Mhm.
Ich kenne die alle nicht.
Mhm.
Also wer das nun war, der zu mir kam und sagte, ich kann nicht wieder so leben, wie ich vorher gelebt habe, denn ich weiß jetzt Dinge, die ich nicht wusste. Ich bin überzeugt, die haben die alle gewusst. Mhm. Ja, es geht ja über den Fernsehschirm. Aber dieses Wissen.
Aber jemand, der freiwillig dorthin geht und sein ganzes Leben dahin verschenkt, das ist ja ein Unterschied. Ich will das mal auf uns runterbrechen. Wir waren, wenn, dann als Fernsehzuschauer mit dabei. Und natürlich ist diese Welt noch mal glamouröser als unsere. Aber wenn ich in meine Welt gucke, dann bin ich nicht obdachlos und weder ich noch meine Kinder haben Hunger und ich kann mich auch kleiden, wie ich das möchte. Also ich lebe ja auch unter anderen Bedingungen, als Sie das in Pakistan tun. Und Sie haben eben gesagt, wenn eine Frage kommt, dann sage ich frage Sie jetzt, was ist das, was wirklich zählt? Es kann nicht das sein, was hier ist.
Nein, also ich hätte wirklich kein Heimweh nach Deutschland, weil ich nicht wüsste, wo ich die Werte, die ich ja nun entdeckt habe, wo ich die wirklich leben könnte. Gibt sie ganz bestimmt, aber wenn man bloß drüber guckt, sieht man es nicht. Und mir tun immer die deutschen jungen Leute leid. Ja, was machen die mit ihrem Leben? Und wo finden sie wirklich keine Antworten? Die will man ja gar nicht, aber Hinweise.
Sie selber mussten sich das ja auch erarbeiten, als sie eine junge Frau war. Sie mussten sich ja auch ihre Antworten suchen. Und sie haben ganz früh die großen Fragen im Leben gestellt. Und was die junge Ruth V. unternommen hat, um herauszubekommen, was im Leben wirklich zählt, darüber reden wir nach den Nachrichten. Die Sendung Menschen im Domradio heute mit Ruth Katharina Martha V. Das ist ihr Taufname. 1929 sind sie geboren. Sie waren 10 Jahre alt, als Hitler den Krieg begann. Und sie waren ein junges Mädchen, als die Russen Ostdeutschland nach dem Krieg als in ihren Zonen Einfluss gebracht haben. Sie haben das im Fragebogen schon erzählt. Sie wollten Medizinerin werden, weil sie selbst erlebt haben, dass ihr kleiner Bruder als Baby gestorben ist, weil es keine Medizin gab. Hätte es sie gegeben, hätte er nicht sterben müssen. Was haben Sie als junge Frau, wie haben Sie sich als junge Frau diesen Medizinerberuf vorgestellt, das gemacht hat, dass Sie das wirklich studieren wollten?
Nee, ich habe eigentlich nicht positiv mir was vorgestellt, sondern eher negativ vorgestellt, wie es aussieht, wenn man keine hat. Wir hatten eine Hausärztin und wir hatten Ausgehsperre, dieses Schuttezeit, also dass die Russen, wenn sie jemanden während einer Ausgehsperre außerhalb sahen, konnten sie direkt schießen, ohne zu fragen, was machst du hier? Ja. Deshalb, die hatte auch Familie, die sagte, ich kann einfach nicht kommen. Mein Vater ist ja noch rübergegangen.
Ja. Das heißt, Sie haben sich vorgestellt, ich will diese Lücke schließen. Ich will, dass jemand da ist, wenn ein Kind krank ist.
Genau.
Das zeigt schon, wie früh Sie so ganz radikal auf der Suche waren, dass Ihr Leben Sinn machen soll. Um zwei Dinge ging es immer. Es ging immer um die Liebe und es ging um den Tod. Waren das die beiden Dinge, von denen Sie gemerkt haben, ich kann für alles eine Erklärung finden, aber nicht für die Liebe und nicht für den Tod?
Das stimmt. Und dieses Sinn, also dass mein Leben irgendeinen Sinn hat und dass ich den auch sehen kann, also das war nicht nur eine Suche, sondern es war eine Forderung. Ich hätte nicht weitergemacht, wenn das nicht geschehen wäre.
Und ich hätte nicht weitergemacht? Achso.
Da haben wir oft noch auf der Universität drüber geredet. Ja, ich weiß ja gar nicht mal, wann ich dann schließlich katholisch geworden bin. Aber wir haben drüber jetzt weiß ich auch, wie es reinpasst. Mit meinen besten Freunden habe ich immer drüber geredet. Also es gibt nur eine Alternative, entweder Selbstmord oder katholisch werden.
Das lag mir als Frage auf der Zunge, wenn Sie sagen, ich hätte nicht weitergemacht. Soll ich das wörtlich verstehen? Ich hätte meinem Leben ein Ende gesetzt?
Ja, auf alle Fälle. Wenn es keinen Sinn macht, warum soll man dann weitergehen? Also, ich meine, ich habe das Leben eigentlich, ich glaube, immer genossen, aber nicht so, dass ich nicht gesagt hätte, also ich will mehr. Ja, ich wollte immer mehr.
Und auf dieser Suche nach Ich wollte mehr haben Sie zum Beispiel mit Ihrer kommunistischen, also im Kommunismus mit der Ärztin, die Sie ausgebildet hat, die haben Sie sehr verehrt. Die konnte ja ohne diese Antworten leben.
Ja, ich glaube, dass ich niemals erwartet habe, dass ein anderer meine Fragen wirklich versteht. Ich habe denen das Recht gegeben, so zu leben, wie sie sind. Aber ich habe zweifellos das Recht in Anspruch genommen, dass ich ebenso leben kann, wie ich leben will. Ja, und die Fragen gehörten dazu.
Sie haben diese Fragen dann einfach immer weitergestellt und sind irgendwann mit Menschen in Kontakt gekommen, die diese Fragen aus einer christlichen Perspektive beantworten, für sich. Sie sind dann erst evangelisch geworden und dann katholisch. Und was mich interessiert ist, was haben Sie denn über die Liebe und den Tod im Christentum gefunden, dass Sie gesagt haben, okay, ich kann weiterleben?
Also es sind dann doch immer Menschen, die einen so Dinge, so verrückte Dinge wie das Christentum nahebringen können. Ja? Also die waren einfach anders.
Das heißt, Sie haben dann Menschen getroffen?
Doch, unter meinen Mitkollegen. Ja. Also die Jungs waren einfach anders.
Wie anders?
Die mussten nicht unbedingt bloß ans Bett denken, sondern die hatten Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen konnte. Oder man konnte zum Beispiel auch, ich entsinne mich besonders auf einen, den Namen habe ich vergessen, mit dem bin ich mal im Wald spazieren gegangen, es wurde spät, aber das war so schön. Also wir sind dann erst im Dunkeln zurückgekommen und da hat der mir gesagt, mach das nicht wieder. Und da habe ich natürlich damals gesagt, wieso nicht? Der war katholisch. Der sagte, wir sind da anders, aber wenn du an einen anderen kommst, dann...
Verstehe. Ja. Sie sind dann dieser christlichen Spur gefolgt in Ihrer Suche und haben sich ziemlich bald überlegt, also dann kann ich auch in den Orden gehen. Sie haben sich da viel Zeit für genommen. Es war Ihnen immer noch zu viel Zeit, aber Sie haben sich schon ein Jahr Zeit genommen. Warum? Wenn Christin, dann in einem Orden.
Das ist eben das Alles oder Nichts. Ja, halb hätte ich es nicht gewollt. Aber da war noch was mit den Katholiken. Die Katholiken hatten wirklich Humor.
Kamen die aus dem Rheinland?
Die?
Kamen die aus dem Rheinland?
Möglicherweise, ja.
Also die hatten richtig Humor.
Ja, nein, auch im Sauerland.
Ah, oh, na, das hören die hier in Köln nicht gerne, das macht nichts. Sie sind dann in einen Orden, Sie haben sich einen Orden gesucht, muss ich sagen, der zu der großen Familie der jesuitischen Orden gehört. Aber das erzählen wir gleich. Sie hören die Sendung Menschen im Domradio. Heute zu Gast ist Dr. Ruth Pfau. Ruth Pfau, 1957 sind Sie nach einer langen und radikalen Suche mit ganz viel Intensität in die Kongregation der Gesellschaft der Töchter vom Herzen Maria eingetreten. Dieser Orden gehört zur Familie der Jesuiten, ganz grob gesagt. Und in den Statuten steht, die Töchter vom Herzen Maria werden sich um Menschen kümmern, um die sich sonst keiner kümmert. War das, warum Sie diesen Orden gewählt haben?
Ja, ganz sicherlich, teilweise auch. Da steht zum Beispiel auch, und da wir alle in Berufssituationen stehen, wenn der Beruf etwas verlangt, dass ich gegen die Anweisung der Oberen richten muss, weil man es sonst nicht aushalten, also nicht ausführen kann, dann ist der Beruf dem Anweisung der Oberen vorzuziehen. Und das war mir eben doch sehr wichtig im Konfliktfall. Also die sind wirklich, die sind entweder sehr großzügig oder die sollten sehr großzügig sein. Und das ist.
Und sie sind auch lebensklug. Das ist ja selten, sonst wird ja immer Gehorsam gefordert.
Ich meine, natürlich, also da könnte man sich den ganzen Tag drüber unterhalten, was wir heute unter Gehorsam verstehen. Ich meine, der Gehorsam wäre in so einer Situation, ist der Oberin zu erklären, warum ich nicht direkt, sondern nur über diesen U-Turn da der Sache nachgehen könnte. Ja.
Also es waren mindestens diese zwei Dinge und im Fragebogen haben Sie auch gesagt, die Freiheit hat mich angezogen diesem Orden. Die Wege Gottes sind ja häufig anders als unsere Pläne. 1960 hat der Orden gesagt, geh mal nach Indien, aber dazwischen mussten Sie in Pakistan einen Zwischenstopp einlegen, denn es gab ein Problem mit einem Visum. Und dieser Zwischenstopp hat ihr ganzes Leben verändert. Wie?
Ja, also es gibt eben, und ich bin überhaupt überzeugt, dass der Herrgott durch die Lebenssituationen spricht. Ja, es gab keine andere Möglichkeit für mich. Ich hätte wirklich nicht gewusst, wie ich da rauskomme und dann irgendwas anderes tue. Die Leute brauchten Hilfe und da war keine.
Wenn Sie sagen, wenn ich da rauskomme, dann meinen Sie ein Elendsviertel in Karatschi? Sagt man das so, Karatschi? In Karatschi, Sie sind eigentlich nur da durchgegangen und haben dann einen Menschen getroffen, Mohammed Hassan. Was ist da passiert in dem Moment, als Sie Mohammed Hassan gesehen haben?
Ja, dass ich also dieses Viertel und dieses Elend hat dann ein Gesicht bekommen. Dieser Mohammed Hassan, der war so etwa so alt wie ich, der war auch noch keine 30. Ja, und der kroch so auf allen Vieren in den Behandlungsraum. Und was mich damals so wahnsinnig aufgeregt hat, mir auch so wehgetan hat, ja, ist, der erwartete offensichtlich nichts weiter vom Leben. Ja, die Mitpatienten traten zur Seite und ließen ihn da reinkriechen. Und das war ja bestimmt nicht sauber. Ja. Und er hatte so einen leeren Blick. Da habe ich gedacht, das ist doch verrückt. Der ist auch, also wenn wir Christen recht haben, da hat sich ein Gott für ihn geopfert. Ja, das ist doch völlig blöd, wenn man da sagt, okay, der hat eben Lepra, der verreckt eben so.
Sie haben das gesehen und wie ist daraus geworden, dass Sie gesagt haben, ich kann hier nicht weg?
Das kam von selber. Ja, ich habe häufig in meinem Leben das Gefühl, dass ich ein Programm bei mir, das ist drin. Manchmal läuft es ab, manchmal braucht es nicht abzulaufen. Manchmal finde ich es auch nicht, aber meistens in solchen Situationen, wo es eben drauf ankommt, damit der andere dann weiter kann, ja, da läuft das ab.
Sie haben das mal so beschrieben, was in diesem Moment passiert ist, dass es so war, so als wenn man seine große Liebe trifft.
Genau. Das sind diese Momente. Also seine große Liebe, die kann man ja auch nicht abstellen, die kann man auch nicht machen. Die kommt. Ja, und so war das in diesem Camp. Ich habe das nicht gemacht, ich konnte das nicht abstellen, das kam. Ja, und damit habe ich dann auch weitergelebt.
Sie konnten das nicht abstellen, das kam und das machte, dass Sie geblieben sind bis zum heutigen Tag in Pakistan. Ja. Das erzählen wir in der zweiten Stunde, erzählen wir von Pakistan. Und vorher hören wir ein Wort, das Ruth Pfau ausgesucht hat und das sie uns gleich selber vortragen wird.
Das Leid ist keineswegs zu Ende. Wir haben nicht damit gerechnet, dass so viel Elend geblieben ist. Der Tag ist noch nicht vergangen, als mir das Herz schon schwer ist. Was zählt der Erfolg von gestern, wenn immer neues Leiden auf uns zuströmt und Dunkelheit sich über alle vergangenen Erfolge zu legen droht?
Aus Das Herz hat seine Gründe, Ruth Pfau. Am Mikrofon Angela Krumpen, herzlich willkommen und herzlich willkommen Dr. Ruth Pfau, die Ordensfrau und Ärztin, die uns heute die Ehre in der Sendung Menschen gibt. Sie haben viele Bücher geschrieben, eins heißt Das Herz hat seine Gründe und aus diesem Buch haben Sie uns ein kleines Stückchen mitgebracht, wo es um das Leid geht. Das Leid ist keineswegs zu Ende. Wir haben nicht damit gerechnet, wie viel Elend geblieben ist. Sie haben so viel bewegt und so viele so viel Zuneigung an Orte gebracht, wo es das gar nicht gab und so viel möglich gemacht, was unmöglich erschien. Und trotzdem sagen sie, wir haben nicht damit gerechnet, wie viel Elend geblieben ist. Das hört sich an wie Sisyphus.
Ja, also ich habe ja auch gesagt, wenn ich die Welt gemacht hätte, da hätte ich mir einen Experten gesucht, der mal guckt, warum das alles so schief geht. Da unser Herr die Welt gemacht hat, muss er sich drum kümmern. Ja, wohin das am Ende führt, das weiß natürlich keiner. Deshalb sage ich ja, das Erste, wenn ein Mitarbeiter kommt, was ich brauche, ist Humor, dass man immer noch lachen kann.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das ist ja, der Tag ist noch nicht vergangen, als mir das Herz schon schwer ist. Damit sagen Sie ja, das neue Leid macht Ihnen das Herz schon schwer, bevor Sie sich daran freuen können, dass Sie anderes Leid aus der Welt geschafft haben. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie machen Sie das denn? Immer weiter, immer weiter, immer weiter, seit mehr als 50 Jahren.
Also ich hätte es bestimmt nicht weitergemacht. Das mit Sicherheit. Es sind die Anrufe, da kann man ja nicht einfach sagen, also ich hab's einem Fett ab. Ja, für mich wird es zu viel, das kann man wirklich nicht sagen. Und auf der anderen Seite nehme ich auch an, wenn es der Herrgott einem schickt, dann wird er auch dazu auch sehen, dass man durchkommt. Also ich bin sehr, sehr wenig bewusst in meinen Entscheidungen, in meiner Arbeit. Ja, ich bin, wenn mich jemand beobachten würde, wahrscheinlich sehr fremdbestimmt. Und damit kommt man ziemlich weit, was der andere braucht. Und dann vergisst man seine eigenen Sorgen.
Im Domradio die Sendung Menschen, heute mit Dr. Ruth Pfau. Ich habe versprochen, jetzt in der zweiten Stunde reden wir über Pakistan. Sie sind seit über 50 Jahren dort. Eigentlich war es nur ein Zwischenstopp. Daraus ist Ihr Lebenswerk geworden. Und Sie haben sich verbündet, gemein gemacht mit den Aussätzigen, mit den Leprakranken. Und Sie haben gesagt, Lepra ist heilbar. Man muss es nur tun. Wie haben Sie das denn gemacht, dass Lepra heilbar geworden ist?
Nee, das habe ja nicht ich gemacht. Also was mich auch immer geärgert hat, ist, dass die Forschung so viel nützliche Dinge rausgefunden hat. Und dann fehlt das Zwischenglied, dass dieses Forschungsergebnis an die kommt, die es brauchen. Mhm. Es war ganz eindeutig. Wir hatten ein Medikament gegen Lepra. Es war nicht also. Man musste lange behandeln. Aber es wirkte. Aber man hatte so wenig Leute, die dann zu den Aussätzigen gingen und es denen auch brachten. Also, das hat mich immer geärgert, wenn irgendwas möglich ist, aber nicht gemacht war, weil sich niemand drum kümmert. Wir haben dann in den 80er Jahren ein neues Kombinationspräparat bekommen, also das viel besser wirkte, was wir nur 2 Jahre geben mussten und dann war Lepra ausgehalten. Das war natürlich schön und dadurch haben wir Lepra als solche in den Griff gekriegt. Also dann war es schon Erfolgserlebnis.
Damit das ein Erfolgserlebnis werden konnte, mussten Sie nicht nur die richtige Medizin zu den passenden Kranken bringen, sondern Sie mussten es schaffen, dass diese Menschen überhaupt berührt werden durften. Sie erzählen das in ihren Büchern, dass die Anfänge in einer Leichenhalle waren, weil es sonst keinen Ort gab.
Ja, unsere chirurgischen Unternehmen, das konnten wir nur in der Leichenhalle machen. Nee, am Anfang war es wirklich schwierig. Und besonders, ich brauchte ja Mitarbeiter. Und die zu kriegen, war außerordentlich schwierig am Anfang. Als die ersten Heilerfolge sich zeigten, dann wurde es einfacher. Ja? Und die Leichenhalle haben wir auch nur gekriegt, weil ich da einen jungen Kollegen hatte. Und wir hatten uns sehr angefreundet, wir hatten viel Spaß miteinander. Und dann hatte ich das Problem, und der hat sich dann dafür eingesetzt, dass wir da überhaupt reinkommen konnten.
In dieser so fremden Kultur, wie haben Sie das denn gemacht, dass Sie Menschen bewegt haben, andere Menschen anzufassen, die als unberührbar galten?
Also wie gesagt, Pläne habe ich eigentlich nie gehabt. Das ist so wichtig. Also wir haben immer gesagt, das Anfassen, ich habe dann nochmal im Neuen Testament nachgeguckt. Ja, die Heilungen waren, ich glaube, nirgendwann. Nur, dass er was gesagt hat, also du bist jetzt geheilt, du kannst gehen. Ja, und er streckte seine Hand aus und berührte ihn und sagte, damit war es gemacht. Ja. Und das ist auch, also die Patienten sind so hungrig nach menschlicher Nähe. Wenn wir ins Behindertenheim gehen, Himmelswillen, also da komme ich so abgeknutscht wieder raus, ja, dass ich direkt... dass ich direkt ins Badezimmer gehen muss. Und ja, aber die brauchen das. Und ich glaube, das ist einfacher für uns Frauen, wenn da irgendwas gebraucht wird. Ja, dann brauchen wir nicht zu überlegen, dann geschieht es. Ja.
Heute gibt es im Herzen von Karatschi ein 8-stöckiges Krankenhaus, das Mary Adelaide Lepra-Zentrum, sag ich es mal auf Deutsch. Und das ist in ganz Pakistan eine anerkannte Institution. Und irgendwie muss ja aus den Anfängen in der Leichenhalle das ganze Werk entstanden sein. Da gucken wir gleich nochmal hin. Unser Gast heute in der Sendung Menschen im Domradio ist Dr. Ruth Pfau, die Ordensfrau und Ärztin, die seit über 50 Jahren in Pakistan arbeitet. Ich habe eben schon gesagt, es gab einen ganz kleinen Anfang und heute gibt es ein großes Krankenhaus, das eine Institution in Pakistan ist. Aber es gibt gar nicht nur Lepraarbeit, es gibt noch viel mehr. Sie haben in Pakistan gearbeitet, dann kamen auf einmal Flüchtlinge aus Afghanistan, dann haben Sie mit denen gearbeitet, dann sind Sie nach Afghanistan selbst gegangen. Dann gab es Erdbeben und Sie haben wieder mit aufgebaut, dann gab es Bauern oder Menschen, die kein Land hatten, denen haben sie geguckt, dass sie Land bekommen konnten, dass sie feste Häuser bekommen, dass sie anfangen, nicht mehr als Tagelöhner zu arbeiten oder gar immer in der Schuld zu stehen und die Schulden an ihre Kinder weiterzugeben, sondern sich ein eigenes Vermögen aufbauen können, von dem sie dann leben können, also kein Vermögen, ein Auskommen. Von all dieser Arbeit, die in den 50 Jahren entstanden ist, gibt es da ein Herzensprojekt?
Eigentlich jedes Projekt, das anfängt, das fängt irgendwie so an, dass sich jemand da gefangen lässt von einer Idee oder von Menschen oder und dass wir dann nicht wieder raus können. Und das ist natürlich, da ich am meisten rumfahre, das bin natürlich meistens ich und die beklagen sich schon, dass die ganze Sache, und die haben auch recht, ja, dass wir uns um zu vieles kümmern. Aber auf der anderen Seite, auch wenn es so viel ist, jedes Mal wieder wird so vielen Menschen damit geholfen, dass wir es auch nicht abgeben können. Im Moment sind wir dabei, das Ganze ein bisschen zu bündeln. Also wir haben es erst versucht mit Community Development. Da brauchen wir zu viel Geld für. Und haben uns daraus jetzt rausgeschnitten, die Sorge für Behinderte. Denn wir haben einmal noch Lepra-Behinderte, um die wir uns noch so lange kümmern müssen, solange sie leben. Ja, und jetzt mit Lepra im Griff muss man sehen, dass man solche Projekte am Leben erhält und damit, das ginge mit diesem CBR, Community-Based Rehabilitation, geht das sehr gut. Und wir können gleichzeitig mit denen auch behinderte Kinder und Alte. Also das ist ein ganz neues Problem in Pakistan. Erstmal die behinderten Kinder, darum kümmert sich wirklich, es gibt Institutionen, es gibt sehr gute Institutionen, aber wie können die Leute hin? Ja, das ist einmal, jemand muss ja mit so einem Kind mitfahren, und zwar einer ist dann meistens nicht genügend, dann müssen zwei mitfahren, dann muss man das Fahrgeld haben und mit einem Besuch ist es ja auch nicht getan. Also das ist gut als Referenz, wenn man mal eine Fachopinion haben will. Aber wirklich, es hilft den Leuten nicht viel. Man muss das einfach direkt im Dorf, in der Gemeinschaft aufbauen. Und das stimmt sogar für die Slum-Viertel rund um Karachi. Also diese Kinder, was wir da wirklich rausgeholt haben aus dem, ein Jammer. Und also wenn man die dann, also wir sind sogar bis nach Baluchistan gekommen. Ja, also wunderbar. Da war ein kleines Mädchen, Maria, muslimisch, aber mit dem Namen Maria. Die sprach überhaupt nicht, die sah überhaupt niemanden, die redete mit keinem, aber wenn sie Musik hörte, da sagte mir einer im Dorf, die sagt, nee, also Maria, die ist noch, she is still alive, die ist noch lebendig. Wenn sie dir Musik vorspielt, fängt sie an zu tanzen. Mhm. Und dann hatten wir in einem unserer Mobiltelefone hatten wir Musik und die haben wir ihr vorgestellt, wirklich. Da fing sie an zu tanzen. Und wenn wir klatschten, also dann sah sie auch, da ist jemand, der ist in ihr interessiert. Ja? Und dann raffte sie ihr verschlissenes Kleidchen hoch, machte einen perfekten Hofknicks. Und gab uns eine zweite Nummer. Ja? Und dann sagte die Volksschullehrerin aus diesem Dorf, die sagte, jetzt kann ich mit Maria auch weiterarbeiten. Ja, nachdem. Jetzt müssen wir mal hin. Und als wir hin wollten, da war das schon wieder zu. Da darf man keine Ausländer reinlassen. Also ich zähle ja nicht als Ausländerin. Ja, und ich habe noch keine Zeit gefunden. Wir werden die aber finden.
Das klingt so, also wenn ich das höre, Kinder, behinderte Leprakranke, die zu spät zu ihnen gekommen sind, dass die Lepra schon so weit fortgeschritten war und alte Menschen. Das klingt so, als würde ihre Sorge und ihre Fürsorge immer dahin gehen, wo man eigentlich nicht gern hinguckt oder wo vielleicht auch sonst keiner hinguckt.
Nee, das stimmt. Also das hat sich auch MEC, denn ich habe das unwahrscheinliche Glück gehabt, dass ich meinen Traumnachfolger gefunden habe. Und ich habe jetzt kaum noch mit Administration zu tun. Ja, ich bin viel freier, mich Dingen hinzugeben, die wir vorher eben gedacht haben, wir sollten was tun, da werden keine Zeit. Ja, also selbst diese Organisation, die ohne mich läuft, wenn sie die fragen, was ist denn ihr Profil? Was ist denn ihr, jetzt habe ich es nur auf Englisch, ja, was ist ihr Profil? Ja, die sagen, wir gehen dahin, wo sonst keiner hingehen will und wir tun das, was sonst niemand machen will. Und das hat mir so gut gefallen, denn das ist genau von unserer Ordenskongregation in dieses mehr muslimische als christliche Institution übernommen worden, allerdings. Wie gesagt, in 50 Jahren.
Das ist genetisch übertragen worden. Im Domradio in der Sendung Menschen heute zu Gast Dr. Ruth Pfau, die als Ärztin und Ordensfrau seit über 50 Jahren in Pakistan lebt und natürlich nicht nur mit den Menschen verbunden ist und den gesundheitlichen und wirtschaftlichen und Bildungsproblemen, die sie haben, sondern auch mit den politischen Problemen, die dann ja irgendwann angefangen haben, zwischen allen Welten hin und her zu gehen. Als am 11. September der Terror den Westen erreichte, haben sie das erstmal nicht mitbekommen. Sie waren in den Bergen unterwegs. Dann im Oktober haben sie davon erfahren und dazu auch Stellung genommen. Und sie haben es mal sehr kurz auf den Punkt gebracht und haben gesagt, die Flutwelle erreicht den Westen, die in Pakistan schon so lange brodelt. Wie haben Sie das in Pakistan schon lange vor dem 11. September mitbekommen?
Ja, ich meine sogar, dass ich denen oft genug gesagt habe, also der Herrgott sei euch gnädig, wenn das, was hier abläuft und was wir, die im Schützengraben sind, mitkriegen, wenn das euch mal erreicht. Also klar war das wohl schon seit langem.
Klar,
ja?
Klar, dass der Terror den Westen erreichen würde.
Nee, nee.
Ah, was war schon
also
lange klar?
Also das ist dieses brodelnde Probleme gibt. Ja, zwischen West und Ost, aber nicht mal. Also was es im Moment in Pakistan so gefährlich macht, ist, dass die Schiiten mit den Sunniten nicht hinkommen. Aber die ganze Sache ist so aufgeladen und viel hat ganz sicherlich mit der Armut zu tun.
Hat sie das nicht wütend gemacht? Sie hatten die ganze Zeit dieses Problem, es hat gebrodelt und gebrodelt und keinen hat es interessiert. Sie haben es hier im Westen erzählt, aber keinen hat es interessiert oder sie haben es nicht verstanden. Und dann kommt das Problem im Westen an und zack, ist es wichtig.
Ja, also da haben wir dann oft gesagt, wir warten ja nur drauf, dass die Lepra mal nach Deutschland erreicht, dann wird wenig. Dann werden wenigstens unsere Spenden ansteigen. Wir hatten ja mal die Pocken, die waren ja mal in Deutschland. Ja? Und also für einige Zeit war eben der Gesundheitszustand der Pakistani interessant für Deutschland. Ja, das stimmt. Also die Ungerechtigkeit in der Welt. Ich habe mich früher sehr aufgeregt, aber ich reg mich jetzt nur auf, wenn wir was ändern können.
Das ist ein schöner Satz. Es regt mich jetzt nur auf, wenn wir was ändern können. Das spart wahrscheinlich viele Kräfte.
Ja, das muss man. Sonst kommt man da nicht durch. Ja.
Gehen wir nochmal zu dem Terror zurück. Das sind jetzt über ein Jahrzehnt, dass die Menschen hier sehr viele Ängste haben vor dem Terror, den Sie schon so lange leben, den Sie ja die ganze Zeit über, vorher und nachher, sind Sie mit dieser Gewalt konfrontiert und leben mit der. Ist der Terror schlimmer geworden nach dem 11. September?
Das ganz sicher. Das ganz sicher. Aber es ist auch eine allgemein Beobachtung, je näher man am Konflikt lebt, umso weniger Angst hat man. Ja, also wenn ich den Terrorkonflikt nur aus deutscher Perspektive kennen würde, hätte ich auch mehr Angst. Aber ich habe zum Beispiel einen von den von den Terroristenfreunden, ein Taliban. Und der hat mir mal gesagt, also wenn ich schon geschnappt werden muss, dann hätte ich das gerne in Deutschland. Denn da wird man auch als Gefangener noch als Mensch behandelt. Ja. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Ja, ich war an dem Tage wirklich sehr stolz auf mein Land. Bitte weiter so. Ja?
Sie haben gesagt, die Terroristenfreunde, sie unterscheiden ja zwischen Talibanen und Taliban und sagen, die meisten sind überhaupt keine Terroristen.
Nee, das stimmt. Also zweifellos, die sind Teilzeit-Terroristen oder die sind eben in eine dieser Matratzen gegangen oder sowas. Wir haben auch in Afghanistan sehr eng mit einer ganzen Gruppe solcher sogenannten Terroristen zusammengearbeitet und haben sogar Mädchenschulen unterhalten. Hm. Ja? Also wenn man da tatsächlich genau nachguckt, also das Gefährliche ist, wenn aus einer solchen wirklichen Gefahr, ich sage ja nicht, dass da keine Gefahr wäre, aber wenn man dann Feindbilder rausholt, denn die haben die Tendenz, sich zu vergrößern und auszubreiten. Also man muss auf alle Fälle aufpassen, dass da keine Feindbilder entstehen.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann sagen Sie, wenn ich in Deutschland wäre, würde ich mehr Angst haben, weil ich so weit weg bin und weil ich das große Feindbild sehe. Aber wenn ich da vor Ort lebe, dann kann ich gucken, zu welchen Taliban kann ich eine Beziehung aufbauen und was können wir zusammen machen? Weil Sie so nah dran sind, haben Sie nicht so viel Angst?
Ganz eindeutig. Ich weiß also, als wir diesen Bürgerkrieg in Karachi hatten und unsere Patienten auch keine Medikamente mehr kriegten, da sind wir eines Tages losgezogen und sind direkt auf diese, das waren alles ganz junge Leute, ja, 16, 17, auf diese Banden zu. Ja, dann ist es natürlich gut, wenn man eine Ausländerin und zweitens eine alte Frau vor sich hat, da wird nicht so rasch geschossen. Ja, deshalb bin ich vor dem Team, in der Regel bin ich erst gelaufen. Aber dann, als wenn man sich eigentlich mit denen unterhält, da lässt sich so viel noch machen. Wir haben nicht nur jeden dieser Patienten dann die Medikamente geben können, sondern wir haben uns auch wirklich angefreundet.
Im Domradio geht die Sendung Menschen zu Ende. Zu Gast ist heute die Ärztin, und ich sage es mal in der Reihenfolge, die Ärztin und Ordensfrau, Ruth Pfau. Ich betone das Ordensfrau, wir haben jetzt so viel über alles Mögliche gesprochen, über Gesundheit und über Politik und über ich weiß nicht was. Wir haben noch nicht so viel über die Ordensfrau gesprochen. Ich habe im Vorfeld der Sendung das eine oder andere gelesen oder mir das eine oder andere angeschaut. Und dann gibt es einen Film, in dem Sie erzählen, dass Sie unterwegs, wenn Sie unterwegs sind, eine Hostie mitnehmen. Und an einer Stelle sagen Sie sehr ernsthaft, ob ich das ohne die gemacht hätte, das weiß ich nicht.
War das der Gärtner-Film?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aha, das könnte sein. Was haben Sie gemeint?
Ja, wie gesagt, ich meine ja eigentlich nichts.
Okay.
Ja, Also ich würde sagen, dass ich ohne diese Rückbildung ins Christliche, über das ich nicht gerne rede, hätte ich wahrscheinlich meine Programme nicht, ja, die dann ablaufen könnten. Und höchstwahrscheinlich ist dieses, ohne das hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Ist einfach, es wäre nicht geschehen.
Ja? Ich habe das natürlich auch gelesen, dass Sie darüber nicht so gerne reden. Ich hätte aber gerne, dass wir wenigstens ein bisschen versuchen, darüber
wir,
zu reden.
Können wir.
Denn Sie sagen manchmal, das ist ein Geheimnis, was ich nur in der Tiefe existenziell erfahren kann. Ich möchte deswegen gern ein bisschen mehr darüber erfahren, weil es hier so vielen Menschen fehlt. Weil es so schwer ist, sich vorzustellen, dass es einen Unterschied macht, ob ich in die Berge gehe und die Hostie bei mir habe oder ob ich das nicht habe. Ist das eine Möglichkeit, dass Sie uns erzählen, was dieser Unterschied ist?
Ja, also für mich ist überhaupt Leben als solches nur sinnvoll, wenn es irgendwie den Sinn außerhalb hat. Also wenn man sich bloß das Leben anguckt, ist es ja nicht, also bei weitem nicht immer sinnvoll. Und dass da eben doch ein Halt ist. Nee, also ich sollte es wahrscheinlich anders sagen. Das Irre am Christentum ist ja, dass die behaupten, dass wir alle geliebt sind. Ja, und also ohne dieses ständige Gefühl, dass es im Grunde ja auch nicht so drauf ankommt und was ich sehe, ist alles nur, nicht nur die Hälfte, sondern nur ein ganzes kleines Stück der Wahrheit, dass die ganze Wahrheit eben ist, dass wir geliebt sind. Und das zwar auf beiden Seiten. Ich, ganz entschieden, da bin ich überzeugt, auch durch meine Krisen hindurch. Und diejenige, die ich treffe und die Schwierigkeit, da irgendjemanden, ja, abzuhaken. Ja, das ist wirklich, das ist schon wirklich eine Wahnsinnsaussage, wie das ganze Christentum. Also ich bin ja überzeugt, das Gros der Christen ist nur deshalb noch Christ, weil sie nie drüber nachgedacht haben, was sie da eigentlich glauben. Das ist bei uns anders, wir müssen es ja sagen, weil wir unter Muslimen leben. Ja? Obwohl ich da auch oft sage, also Leute, das kann ich euch nicht mehr erklären. Ja?
Gibt es noch einen Wunsch, der offen ist?
Ja, ich meine, ich habe natürlich hunderte von Wünschen.
Okay, hunderte schaffen wir nicht, aber einen?
Aber der allerwichtigste für mich ist, dass in allem, also in Karachi haben wir manchmal 8 Tote, meistens aber 10 täglich. Seit Wochen. Und mein wichtigster Wunsch ist, dass es meinem Nachfolger nichts passiert.
Dann wünsche ich Ihnen an dieser Stelle von ganzem Herzen, dass Ihrem Nachfolger nichts passiert und dass Ihnen auch nichts passiert. Ich danke Ihnen sehr für die viele Zeit, die Sie uns mitgebracht haben. Und ich wünsche allen, die zugehört haben, dass sie inspiriert werden und zu schauen, was zählt und was nicht zählt. Wenn Sie von Ruth V. inspiriert worden seien, was ich mir schwerlich anders vorstellen kann, können Sie die Arbeit natürlich unterstützen. Und Sie können entweder im Domradio anrufen und nachfragen, wie das am besten geht, über das DAHW natürlich. Oder Sie gucken auf unsere Internetseite und finden da alle Angaben, wenn Sie Ruth Pfau und ihre Arbeit unterstützen wollen. Ich danke Ruth Pfau und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Angela Krumpen.